zu Hause, da sieht man meinen Autismus mehr, weil ich habe mich gelernt anzupassen. Das habe ich als Kind schon gelernt. Wie verhalte ich mich, damit andere mich nicht komisch finden? Ich wollte immer dazugehören.
Bei AutistInnen haben viele ein bestimmtes Bild im Kopf. Ein Mann, sozial zurückgezogen, bisschen weird, aber mit einem besonderen Talent für Zahlen oder Mathe. Dieses Klischee hält sich hartnäckig. Aber Autismus zeigt sich oft ganz anders. Viele AutistInnen und Autisten gehen arbeiten, haben Beziehungen, wirken nach außen unauffällig und kämpfen trotzdem im Alltag mit Dingen, die für viele selbstverständlich sind. Warum das so ist und was ein Leben im Autismus-Spektrum für Betroffene bedeutet, darüber sprechen wir heute mit Dr. Mandy Roy, Psychiaterin und leitende Oberärztin an der Autismusambulanz der Asklepios Klinik Nord in Hamburg und mit Veronique Kuschew. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Hallöchen. Ja, hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Genau, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Vero, wir haben uns ja schon geeinigt, dass wir Vero sagen und das ein bisschen kürzer halten. Du hast deine Autismusdiagnose mit 17 Jahren bekommen. Hast du Momente, an denen du dich erinnerst, wo du sagst, boah, in der Kindheit war das vielleicht schon ein bisschen, irgendwas war anders mit mir, vielleicht ein bisschen verhaltensauffällig oder sonst irgendwas?
Ja, also seit ich mich erinnern kann, war ich eigentlich schon immer verhaltensauffällig und anders bezeichnet wurde von den anderen Kindern im Kindergarten auch schon und dann auch in der Grundschule ein bisschen extremer. Hat sich auch dann relativ schnell in der zweiten Klasse herausgestellt, dass ich hochbegabt bin. War dann auch bei ganz vielen Psychologen und man konnte aber nie genau sagen, was an mir komisch war. Ich war einfach anders. Man konnte keine genauen Beispiele nennen. Die Kinder fanden mich alle komisch und das war so das Hauptwort, was man mir immer gesagt hat.
Hast du denn noch so einzelne Momente in Erinnerung, wo es dir dann auch gesagt wurde oder?
Ja, ich konnte nicht so gut feststellen, wenn jemand zum Beispiel sauer war oder böse. Weil manchmal hat man ja auch gelächelt und hat auch schon so Sarkasmus als Kind auch benutzt und Scherze gemacht. Und wenn mich die Leute angelächelt haben, obwohl sie das gerade böse meinten, habe ich auch zurückgelächelt. Und dann waren die ganz, dann dachten die so, hä, wieso bist du so komisch?
Ja.
Und erst später habe ich dann verstanden, ja, ich konnte das nicht einordnen. Ich konnte die Gefühle und die Emotionen von den anderen nicht richtig einordnen. Habe dann versucht, das nachzuahmen. Und dadurch wirkte ich dann halt komisch, weil ich auch nicht wusste, wie verhalte ich mich jetzt und was ist das? Ist der jetzt glücklich? Ist er jetzt traurig? Und das war für mich sehr schwer einzuordnen. Aber ja, ich war als Kind noch nicht so weit, um zu begreifen, was das überhaupt ist.
Logisch, ja. Mandy, jetzt beschreibt Vero ja, ne, dass manche Dinge halt eben anders waren, dass ihr das auch oft gesagt wurde. Was ist denn genau Autismus eigentlich?
Genau, was Vero beschreibt, ist eigentlich schon was ganz Typisches. Ne? Also eine ganz wichtige Eigenschaft beim Autismus ist tatsächlich, dass die Betroffenen Schwierigkeiten haben, so das Zwischenmenschliche, das nonverbale Zwischenmenschliche zu erkennen. Also die meisten Menschen befinden sich eben oder sind keine Autisten und haben das intuitiv sozusagen so ein Wissen, dass sie da gar nicht drüber nachdenken müssen, sondern schon ein Gespür dafür haben, was geht in meinem Gegenüber vor, was wird jetzt von mir erwartet. Da müssen die meisten sich gar keine Gedanken drüber machen. Und bei Menschen mit einem Autismus ist es eben nicht so. Ne? Also ganz häufig ist das so, dass beschrieben wird, wie du das ja auch gerade schön schon gesagt hast, dass man sich auch Fragen stellt, wie machen die anderen das eigentlich? Wie klappt das, dass die gut miteinander klarkommen und mir das irgendwie nicht gelingt? Und alles, was ich mache, wird irgendwie als komisch und falsch erlebt. Ne? Ja. Also das ist so ein ganz wichtiger Aspekt vom Autismus.
Warum spricht man denn heute von Autismus-Spektrum-Störung?
Genau, wir haben ganz lange kategorial gedacht. Das heißt, man hat gedacht, es gibt zum einen das sogenannte Asperger-Syndrom. wo man dachte, dass die Betroffenen als Kind weniger Schwierigkeiten mit Lernen sozusagen haben, so würde ich es jetzt mal formulieren. Und dann hatte man noch das sogenannte Kanner-Syndrom, wo man dachte, das wäre halt nochmal eine andere Form des Autismus, wo Kinder zum Beispiel auch gar nicht großartig sprechen, ne? Die auch Schwierigkeiten haben mehr mit dem Lernen. Und heute wissen wir eben, dass man das gar nicht mehr so voneinander unterscheiden kann, ne? Sondern dass es ein großes Spektrum sozusagen ist. Und deshalb sprechen wir heute von dem sogenannten Autismus-Spektrum, wo es halt wirklich verschiedenste Ausprägungen gibt, ne? Wie stark die jeweiligen Symptome bei den Betroffenen ausgeprägt sind.
Ja. Vero, kannst du beschreiben, welche Schwierigkeiten für dich auch aus der Situation entstanden sind? Also zum Beispiel im Kindergarten, in der Schule oder vielleicht auch später?
Ja, also vor allem zwischenmenschliche Beziehungen in Gruppen zum Beispiel hat man das dann auch sehr stark gemerkt. Ich war meistens Außenseiter, habe dann auch viel mit Mobbing zu tun gehabt. Eigentlich also meine komplette Schulzeit bis auch in der Ausbildung noch. Also es hat wirklich erst im Studium geendet. Als ich dann auch Öffentlichkeitsarbeit betrieben habe und mich dann auch stark für das Thema eingesetzt habe, ja, wo meine Schwierigkeiten lagen. Ja, also Sarkasmus zu deuten, Emotionen, die nicht so eindeutig zu begreifen sind, einzuordnen. Und auch tatsächlich Reizüberflutungen sehr stark. War mir tatsächlich als Kind gar nicht so bewusst. Ich habe Krankenhaus-Sirenen sehr stark reagiert. Habe mir immer die Ohren zugehalten und war danach ein paar Minuten wirklich, konnte ich mich gar nicht mehr sammeln, weil ich konnte auch, wenn ich gerade in einem Thema war, dann konnte ich das nicht weiter ausführen. Ich konnte ein Gespräch nicht weiterführen. Ich war erstmal ganz kurz befangen und musste mich wieder ordnen. Das ist ja bei Autismus so, dass du keinen richtigen Filter hast und deine Reize kommen entweder komplett ungefiltert oder mal bist du richtig fokussiert und kannst alles ausblenden. Das ist aber ganz unterschiedlich.
Ja.
Das ist wie jemand, das Anderssein in mir sagt dann, okay, jetzt so. Und dann so, es kann also in
das jeder Leben. Du kannst es auch gar nicht steuern, oder?
Genau, wie ich es steuern kann, ist, ich kann mich auf bestimmte Situationen, die ich schon durchlebt habe, vorhersehen und vorher dann sagen, wie ich diesen Situationen aus dem Weg gehen könnte oder was könnte ich tun, um nicht in diese Situation zu geraten. Aber aufhalten kann ich es nicht. Ich kann nur damit, nur lernen, hey, okay, wenn ich jetzt weiß, ich gehe in die Stadt, dann wird es laut. Entweder bin ich das dann gewohnt, irgendwann kommt natürlich auch die Gewöhnung, das passiert auch bei Autisten. Ja. Ne? Dann lernt man mit diesem Stress umzugehen. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo Fremdes bin, zum Beispiel als ich das erste Mal in London war, das war ganz schlimm mit der U-Bahn, ich habe dann wirklich auch geweint. Es ging wirklich auf die Substanz bei den Nerven. Wenn du da weißt, dass solche Situationen passieren, sich vorbereiten, Noise Cancelling, Kopfhörer oder Oropacks oder eine Bezugsperson haben, wo man sich zum Beispiel dann kurz festhalten kann, wirklich zum Beispiel auch mein Partner. Ja. Das hilft dann, diese ganz, ganz verschiedene Methoden, um halt im Alltag klarzukommen.
Also hast du da schon so deine kleinen Bausteine, wo du sagst, okay, die kann ich, oder deinen kleinen Werkzeugkoffer, den kann ich dann irgendwie anwenden, wenn ich weiß, es wird vielleicht jetzt so eine Situation kommen. Mandy, sind autistische Kinder oder Jugendliche besonders gefährdet, Ausgrenzung oder Mobbing zu erfahren? Ich meine, ne, Vero, du hattest jetzt gerade gesagt, naja, eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend.
Ja. Ne, das ist eigentlich schon durchaus so ein klassischer Verlauf, auch eben bei Kindern mit dem Autismus, ne, weil es eben verschiedenste Aspekte gibt. Also gerade was du jetzt schilderst mit der Reizüberflutung, ne, das ist ja auch im Kindesalter. Die anderen Kinder sind auf dem Pausenhof laut oder Kindergeburtstage. Ja, ne. Da ist Riesenlärm in der Regel, was die anderen Kinder ja aber gar nicht so empfinden. Und das ist etwas, was sich auch bei den meisten so wie ein roter Faden durchs Leben zieht, dass sie selber eben sagen, das wird mir zu viel. Und die anderen dann aber eher sagen, ja, du übertreibst doch ein bisschen. So schlimm ist es doch eigentlich gar nicht. Und da ist einfach häufig auch weil die Menschen ja wenig über Autismus aufgeklärt sind, wenig wissen darum, ne? Wie stark Reize eben auf Menschen mit dem Autismus also wie stark die darauf einströmen, auf die Person. Und dass es eben nicht ein Anstellen ist, ne? Sondern dass es wirklich eine, ja, wie ein körperlicher Schmerz sozusagen ist, ne? Der da entsteht. Und das sind eben, oder ist auch ein Faktor, der halt immer die Menschen so ein bisschen ins Ausstellt, ne? Also Autisten haben dann häufig andere Bedürfnisse, andere Sichtweisen, die anderen Menschen nicht gut nachvollziehen können und werden deshalb dann eben auch schnell zum Außenseiter und dann durchaus auch schnell gemobbt. Ja. Ja.
Du willst mehr über Neurodiversität und unterschiedliche Lebensrealitäten erfahren? Dann schau gerne auch in unsere Folgen zu ADHS und Leben mit Behinderung rein. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Talk. Vero, warum hat das denn bei dir so lange gedauert, trotz vieler Besuche bei PsychologInnen, bis du eine Diagnose bekommen hast?
Ja, ich hatte ganz unterschiedlich. Ich hatte eine Schulbegleitung, Schulpsychologen, Außerhaus-Psychologen, wo ich regelmäßig hingegangen bin, Tagesgruppe, sagt die vielleicht auch was so mit psychologischer Betreuung, wo man am Abend immer so eine Checkliste macht, was hat heute gut geklappt, was nicht, um zu gucken, was ich habe. Aber tatsächlich hat man, außer dass ich hochbegabt bin, über die ganzen Jahre in meiner Kindheit und Jugend nicht wirklich viel rausgefunden. Der Clou kam dann, als wir eine Familienhelferin hatten, die zu uns nach Hause kam. Und zu Hause war bisher niemand von dem Psychologen. Und da bin ich halt anders.
Okay.
Da sieht man meinen Autismus mehr, weil ich habe mich gelernt anzupassen, wie verhalte ich mich, damit mich andere nicht komisch finden. Und das habe ich als Kind schon gelernt. Wie verhalte ich mich, damit andere mich nicht komisch finden? Ich wollte immer dazugehören. Und vor allem Frauen können sich in der Regel besser anpassen als Männer. Und ich hatte dieses Bedürfnis ganz doll, mich dazuzugehören, weshalb ich mich viel angepasst habe, aber auch trotz alledem zu mir selber stand und dann auch sehr viel auch alleine war, auch stand in der Schule. Ich bin mir trotzdem selber treu geblieben, aber habe verschiedene Verhaltensweisen mir angeeignet, weil ich davon ausging, so verhält man sich halt.
So fällt es nicht so ganz auf. Kannst du vielleicht so ein paar Beispiele nennen? Jetzt hast du selber gesagt, naja, zu Hause war ich ganz anders.
Ja, ich war, früher gab es bei mir immer, meine Mom hat mir gesagt, es gibt Spaghetti Bolognese, wenn du nach Hause kommst. Oder auf einmal gab es was anderes. Pizza zum Beispiel, aber auch lecker, aber das ging gar nicht. So, ich habe mich auf Spaghetti gefreut und jetzt kochst du Pizza. Das ging nicht. Ich konnte dann die Pizza nicht essen. Dann war mein Tag gelaufen. Ich hatte schlechte Laune und meine Mom war frustriert, wusste auch nicht, was ist. Und ich habe mich über diese ganz kleinen Sachen, wenn Sachen nicht so gelaufen sind und ich habe eine Erwartungshaltung. Immer wenn ich mich besonders gefreut habe oder eine besonders Erwartungshaltung halt hatte.
Ja.
Und das dann nicht eingetroffen ist, damit konnte ich ganz schlecht umgehen mit Veränderungen. Können ja autistische Menschen sehr schlecht umgehen. Weshalb ich zum Beispiel auch heutzutage immer sehr spontan bin und offen, weil das Beste ist, was ich für meinen Autismus, für mein Leben tun kann. Offen in Situationen reingehen, keine Erwartungshaltung, kein Stress, kein Druck. So komme ich am besten klar und das hilft mir, weniger Stress zu haben im Leben. Und ist auch tatsächlich, man kann nicht enttäuscht werden und man ist besser gelaunt. Also es hilft ja auch.
Aber schön, dass du dann für dich auch so einen Weg gefunden hast.
Ja, oder ich war sehr perfektionistisch. Ich bin sehr künstlerisch. Ja. Also ich habe immer gemalt und gezeichnet. Auch heute noch bin ich auch nebenberuflich Künstlerin. Und das war halt ein großes Hobby und das habe ich auch sehr obsessiv, sage ich jetzt mal, ausgelebt zu Hause. So diese Inselbegabung, sagt man ja auch ein bisschen so Autisten nach, dass sie sich besonders in einem Thema, so ein Thema, was immer präsent ist, worüber du immer sprechen kannst, stundenlang, ohne dass es langweilig wird. Und du aufpassen musst, der Gegenüber, das könnte vielleicht nicht so. Aber das konnte ich dann nicht einschätzen, dass das für den Gegenüber vielleicht manchmal zu viel war. Und da konnte man das einfach, da konnte die Familienhelferin, die dann da war, sehr gut sehen, oh, das Kind hat autistische Züge und ist dann daraufhin zu einem Psychologen gegangen, hat gesagt, ich setze ihnen mal das Mädchen hier hin. Hm. Sie hören sich die Lebensgeschichte an und sagen mir dann, was ist. Sie hat nicht gesagt, dass sie den Verdacht hat. Und dann hat der Psychologe, der sich natürlich auch mit Asperger auskennt, also mit Asperger-Autismus, beziehungsweise Autismus, ich muss mir noch abgewöhnen, Asperger-Autismus zu sagen, weil ich damals damit diagnostiziert worden bin, hat dann gesagt, ja, das Mädchen scheint Asperger-Autismus zu haben. Dann habe ich noch ein paar weitere Tests gemacht, war noch bei anderen Psychologen und alle haben dasselbe
bestätigt.
Genau, bestätigt. Und dann.
Es war ja dann schon aber irgendwie ein sehr langer Weg. Ne? Du sagst, wir hatten viele PsychologInnen, zu denen ich gegangen bin, Familienberatung und. Warum ist das denn für Fachleute so schwer, bei jemandem festzustellen, ob jetzt Autismus vorliegt oder nicht?
Das ist tatsächlich eher die Regel als die Ausnahme. Mhm. Ne? Also es ist tatsächlich Autismus im Erwachsenenalter, gerade dieser hochfunktionale Autismus, ne, was Vero beschrieben hat. Also wir nennen das auch maskieren, dass die eigentlichen natürlichen Bedürfnisse, die Menschen im Autismus-Spektrum haben, zum Beispiel auch, dass der Blickkontakt nicht aufgenommen wird. Ne? Also ist auch was, dass das für AutistInnen nicht so elementar ist, wird dann maskiert, ne, dass man sich antrainiert. Und also da kommt halt zusammen, dass viele hochfunktionale Autisten wirklich gut darin sind, ihre autistischen Eigenschaften ein Stück weit zu überspielen. Plus, dass dieses Bild der Autismus-Spektrum-Störung im Erwachsenenalter wirklich, ich würde jetzt mal sagen, in den letzten 5 bis 10 Jahren überhaupt erst massiver auch unter Spezialisten überhaupt als Diagnose angekommen ist. Ne? Also wenn ich jetzt mal 10 Jahre zurückdenke, da hatten ganz wenige PsychiaterInnen, PsychologInnen überhaupt Autismus, hochfunktionalen Autismus auf dem Schirm. Und es ist leider auch heute noch so, dass sowohl die Diagnostik von einem Autismus als auch die Behandlung eher in speziellen Zentren stattfinden. Ne? Also es ist, wenn man jetzt zu einem, also zu den meisten niedergelassenen PsychiaterInnen, zu denen man gehen würde und sagen würde, ich hätte gerne eine Autismusdiagnostik, würden die meisten wahrscheinlich sagen, da fühle ich mich gar nicht kompetent genug, ja, da kenne ich mich nicht so aus. Da müssen sie sich an eine spezielle Ambulanz irgendwie wenden. So, das halt auch leider im Moment ein Aspekt ist, dass diese speziellen Zentren völlig überlaufen sind. Ne? Und so ist für Betroffene eben sehr, sehr schwer, wird überhaupt eine Diagnostik zu erhalten.
Ja, Wahnsinn. Ja. Was hat denn die Diagnose für dich verändert? Also ne, im Blick auf dich selbst oder vielleicht auch Situationen, die du vorher erlebt hast, die du jetzt erlebst?
Ja, super viel. Das war eine lebensverändernde Botschaft für mich. Auf einmal wusste ich, was ich bin, was ich habe. Und ich so, ach so, die Banane ist gar nicht rot, sondern grün.
Krass.
So oder gelb. Ja. Ne? Und das hat mir niemand gesagt. Man redet ja auch nicht darüber. Ich meine, für uns ist ja auch dieser Tisch gerade, wo wir sitzen, der ist ja beige-braun, aber wir würden ja niemals darüber reden.
Stimmt, ja.
Weil wir davon ausgehen, dass das die Realität ist, in der wir leben. Aber wir wissen ja gar nicht, wie zum Beispiel auch bei jemand, der Rot-Grün-Schwäche hat oder so, bis man das irgendwann mal begreift, dass diese Person ganz anders die Welt wahrnimmt. Und das hat so viel, es hat mir so viel Positives im Leben gebracht, dass ich wusste, was los ist, dass ich dachte, oh, ich bin nicht verrückt. Und auf einmal konnte ich viel besser mit den ganzen Sachen, mit den ganzen Problemen, die ich hatte, umgehen. Und dadurch, alleine schon mit der Tatsache, dass ich das wusste, dass das jetzt feststeht, konnte ich so vieles schon verbessern und anpassen, um einfach ein entspannteres Leben zu haben und auch mein Umfeld entspannter zu gestalten, darauf vorzubereiten. Ich gehe sehr offen damit um.
Ja.
Ich finde das auch super wichtig, weil es einfach so viele auch gibt, die das haben, wenn ich mir vorstelle, wie hilflos ich als Kind war. Möchte ich das halt irgendwie weitergeben und auch deswegen auch öffentlich darüber sprechen, weil das so ein wichtiges Thema ist.
Absolut, definitiv. Deswegen umso schöner, dass es so Formate halt gibt und man wirklich den Raum hat, darüber zu sprechen. Mhm. Und ich weiß nicht, kann man oder gibt es einen Unterschied zwischen eher Männern und Frauen oder Jungen und Mädchen, was Autismus angeht? Vor allem auch die Diagnose oder?
Also der Hauptunterschied ist eigentlich, wie Vero schon gesagt hat, dass Frauen das in der Regel besser gelingt, ihre autistischen Eigenschaften zu überspielen. Ne? Sie haben bessere Anpassungsleistungen, sodass sie insgesamt halt schwerer entdeckt werden sozusagen. Ne? Das ist eigentlich so der Hauptunterschied. Ansonsten muss man sagen, so von den Symptombereichen ist es schon sehr ähnlich.
Mythencheck. Über Autismus kursieren viele Mythen. Wir schauen uns drei davon genauer an. AutistInnen bleiben lieber allein. Impfungen können Autismus auslösen. AutistInnen sind immer hochbegabt.
Ganz schwieriges Thema.
AutistInnen bleiben lieber allein. Kannst du das oder konntest du das vielleicht auch als Kind besonders, aber vielleicht auch jetzt immer noch bei dir auch so feststellen?
Also, ich bin sehr extrovertiert. Mhm. Das heißt, meine soziale Batterie ist, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die lädt sich immer weiter auf. Ich könnte stundenlang mit Menschen zusammen sein. Es würde mir gut tun. Ich kann aber auch alleine sein. Ich bin sehr unabhängig. Ich bin ein sehr freier Mensch. Ich kann auch alleine in Urlaub fliegen. Ich mag es, mehr Menschen um mich zu haben. Mhm. Ich liebe Gesellschaft. Ich bin super, super gerne mit Menschen zusammen. Von daher würde ich nicht sagen, per se alleine. Ja. Aber ich kann auch alleine sein. Ja. So. Und ich habe kein Problem, alleine zu sein.
Zum Thema Impfung. Hm. Impfungen können Autismus auslösen. Kannst du vielleicht was zu sagen?
Nein, das geistert immer noch irgendwie so durch die Medien. Das würde ich tatsächlich eher so in die Ecke der Verschwörungstheoretiker.
Okay. Als ich das erste Mal mitbekommen habe in den sozialen Medien, wo darüber berichtet wird, dachte ich mir so, wer hat das in die Welt gesetzt?
Ja.
Also
können wir hier ein für alle machen. Nein, stimmt nicht. Aber Autistinnen sind immer hochbegabt. Du hast jetzt gerade selber gesagt, das wurde bei dir festgestellt.
Ja, aber das ist nicht eine ist nicht Norm die, für alle.
Nicht der Regel. Okay.
Nein.
Ja. Okay, ja, finde ich, können wir so stehen lassen und einen Haken dran machen.
Genau.
Finde ich gut. Ja. Vero, du hast jetzt selber schon gesagt, dass du dich im Alltag super gut anpassen kannst, dass du nicht gerne auffällst. Gerade so in der Kindheit, Jugend war das so dein größtes Ziel. Egal, was ich mache, Hauptsache ich falle nicht auf. Wie machst du das? Also ich stelle es mir super, super schwierig vor, permanent unter dieser Anspannung ja auch zu stehen und gar nicht frei sein zu können, sondern immer zu denken, egal, was ich mache, Hauptsache ich falle nicht auf.
Ich bin trotzdem aufgefallen. Ich glaube, gerade weil ich es vielleicht irgendwie versucht habe, nicht zu machen, ich bin trotzdem sehr extrovertiert, wie gesagt. Auch in der Schule mache ich gerne am Unterricht, nehme ich dran teil und rede gerne. Mhm. Und ich denke, dieses Auffallen meine ich eher in den Richtung, dass ich mich halt anpasse, dass ich denke, ich wirke normal. Ich möchte aber trotz alledem, war mir auch als Kind wichtig und habe ich immer so gesehen, dass ich jetzt niemals jemand anderes sein als ich.
Okay, ja.
Auch nicht irgendwie, wo es hieß, Vorbilder. Die meisten Leute hatten ihre Eltern oder irgendwelche Stars. Ich denke mir so, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Ich wollte immer ich sein. Ich wollte keine Schauspielerin sein. Ich wollte mich finden. Ich wollte einfach wissen, wie ich funktioniere. Und ich wollte auch wissen, wie die anderen funktionieren. Das war ein großes, ich glaube, das war auch, meinte meine ehemalige Therapeutin auch, ein großer Pluspunkt, wie ich dann mit meinem Autismus schneller, besser klarkam, weil ich mich dafür interessiert habe, wie es anderen geht und wie die anderen denken. Mhm. Ich habe immer wieder reflektiert und diese ganze Reflexion hilft einem selber. Und ich finde es auch super wichtig, dass man, wenn man sich mit sich beschäftigt, auch die Sicht von anderen mit einbezieht. Weil das komplette Bild kannst nicht nur du aus deiner eigenen Perspektive schaffen, sondern du musst sehr viel aufnehmen. Und wenn du dich verziehst und in deiner Bubble bleibst und alleine bleibst, und dann wirst du nicht über dich hinauswachsen können. Ja. Nicht so, wie wenn du wirklich mit anderen Menschen auch interagierst, selbst wenn es schlechte Erfahrungen sind. Du wächst daran, das habe ich gemerkt. Deswegen bin ich immer wieder, auch wenn es schwierige Situationen war, immer wieder ins Leben rein und würde ich auch immer wieder machen, mache ich auch immer wieder, weil es einfach schön ist und du dadurch einfach auch deine Selbstfindung besser vorantreiben kannst, aber auch die Welt besser zu verstehen.
Finde ich, hast du sehr schön gesagt. Was bedeutet das denn für Betroffene, sich ständig irgendwie anpassen zu wollen, zu müssen?
Ja, also es gibt halt auch ganz viele, für die das mega anstrengend ist, ne? Die auch, also ich würde jetzt mal sagen, die, oder wahrscheinlich wird es mehr AutistInnen geben, die eher introvertiert sind. Ne? Das ist natürlich eine super, super, wie soll ich sagen, Ressource, die du hast, dass du extrovertiert sind. Ganz viele Menschen im Autismus-Spektrum sind sehr introvertiert. Für die ist es sehr anstrengend, eben Sozialkontakte zu betreiben. Und wenn sie sich dann noch obendrein anpassen müssen, also das hat ja auch mal zwei Aspekte. Ne? Man muss ja mitschneiden, was geht gerade in dem anderen vor, ne? Wo ja die Intuition fehlt. Ne? Das heißt, das muss auf der einen Seite stattfinden, dass ich irgendwie möglichst schnell analysiere, was geht in dem anderen vor und dann auch überlege, wie passe ich mich an. Und viele Menschen im Autismus-Spektrum erleben das wirklich als extrem anstrengend. Ne? Gerade auch so im beruflichen Kontext zum Beispiel, wo das ja permanent erforderlich ist, irgendwie, dass da Anpassungsleistungen erfolgen, ist es so meine Erfahrung, dass so nach 10, 20 Berufsjahren viele Menschen im Autismus-Spektrum wirklich auch so im Burnout am Ende landen. Ja. Leider.
Ja, gut, ich meine, du hast jetzt selber gesagt, für dich war es, du wolltest halt, ne, wissen, wie finde ich mich am besten. Ja. Ich wollte immer ich selber sein.
Ja.
Ist wahrscheinlich aber auch nicht immer der Fall. Ja. Wie ging es denn bei dir weiter? Du hast die Diagnose bekommen. Welche Therapien standen dann an? Oder?
Ich habe dann, wurde ich im Autismuszentrum zugewiesen in Aachen. Ich habe relativ nach knapp 8 Monaten einen Therapieplatz bekommen und hatte Glück, denn ich habe auch eine sehr gute Therapeutin gehabt. Das ist ja auch immer so eine Frage mit Therapeuten. Ich habe das ja auch, bin ja schon lange in einem Therapeuten-Spiel drinne und da hat man nicht immer die besten Therapeuten, mit denen man gut matchen kann. Und da war zum Glück meine Therapeutin war da. Wir haben super gematcht zusammen und sie konnte mir sehr gut helfen. Wir haben am Anfang erstmal das Thema Autismus aufgearbeitet, was das überhaupt ist, halt die ganzen allgemeinen Sachen. Dann, wo wir vielleicht anknüpfen könnte, was so meine Baustellen sind, also was ich als meine Baustellen definiere, dann aber auch, was meine Familie als die Baustellen definiert oder auch meine Freunde. Ich habe wirklich jeden mit einbezogen, der in meiner Umgebung war, weil mir das super wichtig war, dass man, weil auch meine Umgebung, muss man sagen, leidet ja manchmal, so wie es klingt, ja auch unter meinem Autismus. Und da ist nur ganz wichtig, dass man dann auch schaut, weil dann wird mir oft die Frage gestellt, ja, was ist jetzt dein Autismus und was bist du? Und ich muss sagen, das kann man gar nicht sagen. Ich bin ich. Ich sehe mich da als eigenständige Person und dass das gar nicht abgespalten von mir ist. Und sondern einfach nur meine Marke, weil jeder Mensch hat in irgendeiner Weise autistische Züge.
An dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Deine Gesundheit, unser Ding. Die Pronova BKK ist als gesetzliche Krankenkasse immer an deiner Seite. Auch wenn es mal nicht so gut läuft. Mit der Pronova BKK-App sind wir 24/7 und 365 Tage im Jahr für dich da. Egal ob Rechnung einreichen, deinen Bonus wachsen lassen oder deine Kontaktdaten ändern. Ruckzuck und super easy. Immer und überall. Pronova BKK. Krankenkasse, so wie du sie brauchst.
Wenn die bei dir in der Autismusambulanz werden ja nicht nur Diagnosen gestellt, sondern auch Therapien angeboten. Ja. Mit welchen psychischen Belastungen kommen denn Erwachsene mit Autismus-Spektrum zu dir?
Das ist vielfältig. Also es geht halt viel um zwischenmenschliche Kontexte, ne? Partnerschaftsprobleme, ne? Gerade durch die, also wenn Menschen im Autismus-Spektrum einen Partner haben, der eben nicht autistisch ist, ne, dass man da vielleicht dran arbeitet, irgendwie Kompromisse im Zusammenleben zu finden, vielleicht auch den Partner mit einbezieht, ne, das ist auch ganz wichtig, um da nochmal zu vermitteln und ein Stück weit erklärend einfach zu wirken, ne, das ist so ein Bereich. Stress ist ein ganz großes Thema, an dem man arbeiten sollte, weil eben verschiedene Dinge so stressig sind für AutistInnen. Ne? Also wie gesagt, die Reizüberflutung im Alltag, vielleicht schon das Einkaufen im Supermarkt, aber eben auch soziale Interaktion, das Akzeptieren von spontanen Veränderungen eben. Ne? Das führt bei vielen wirklich zu einem sehr hohen Stresslevel und das ist ganz wichtig zu schauen, wie kann man daran arbeiten, das ein bisschen zu reduzieren. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Selbstwert ist ein ganz wichtiges Thema. Ne? Denn gerade wenn die Diagnose spät gestellt wird, also Vero hatte das vorhin ganz treffend gesagt, ne? Du hattest dann den Moment, wo du dachtest, ich bin gar nicht verrückt.
Ja.
Es gibt eine Erklärung dafür. Und das ist eben etwas, was gerade hochfunktionale AutistInnen, die im Erwachsenenalter diagnostiziert werden, etwas, eine Geschichte, die sie lange mit sich rumtragen, dass sie halt immer wieder, also dass sie gespiegelt gesagt bekommen, irgendwas stimmt mit dir nicht, du bist komisch, ne? Und das macht natürlich ganz viel mit dem Selbstwertgefühl der Person.
Ja.
Und dass man da auch ein Stück weit dran arbeitet und eben den Menschen vermittelt, nein, du bist völlig okay, so wie du bist.
Ja.
Und es darf so sein. Und es ist auch bereichernd, so wie du bist.
Ja. Viele Betroffene haben ja zusätzlich vielleicht die Diagnose ADHS oder sonstige weitere neurodivergente Merkmale. Warum ist es denn so wichtig, den Zusammenhang auch zu erkennen?
Weil diese, also gerade ADHS und Autismus sich natürlich auch gegenseitig ein Stück weit verstärken beziehungsweise das Ganze noch ein bisschen komplizierter machen können. ADHS geht ja häufig damit einher, dass Menschen eher so ein Stück weit chaotisch sind. Und das heißt, Menschen, die jetzt einen Autismus und eine ADHS haben, haben dann zum Beispiel eher das Bedürfnis nach festen Strukturen, nach Routinen, können die aber nicht einhalten, weil sie halt vom Naturell her chaotisch sind. Ne? Autismus, wie gesagt, ist Menschen im Autismus-Spektrum sind vom Naturell her eher nicht so spontan, sondern haben Dinge eher gerne vorhersehbar und planbar. Die ADHS geht aber eher damit ein, dass auch schnell dass da auch schnell Langeweile irgendwie entsteht, ne? Und irgendwie so ein Stück weit Neuigkeiten und Nervenkitzel irgendwie gesucht wird. Und das führt dann auch zu einem Spannungsfeld. Und ich sag mal, den Menschen dann wirklich gerecht werden kann man nur, wenn man auch weiß, dass da beides vorliegt. Mhm. Wenn eins unentdeckt oder undiagnostiziert bleibt, wird die Person nicht unbedingt die Erfahrung machen, sich komplett verstehen zu können.
Ja.
Ne? Und die Therapie kann dann auch nicht optimal erfolgen.
Ja, du hattest jetzt vorhin kurz angesprochen, weiß ich nicht, mir blieb jetzt gerade noch im Kopf, dass der erste Besuch in London zum Beispiel für dich super, super reizüberflutend und stressig war. Was sind denn vielleicht so deine Werkzeuge, die dir in so einem Stresslevel helfen? Also du hattest jetzt gerade ein paar Punkte genannt, wie zum Beispiel Noise-Canceling-Kopfhörer waren es, glaube ich. Hast du da noch mehr?
Lustigerweise benutze ich keine Noise-Canceling-Kopfhörer. Aber mein Freund sagt mir immer wieder, ich soll mir mal welche anschaffen. Aber ich versuche dann immer, also ich bin gleichzeitig jemand, ich möchte trotz alledem normal, also trotz irgendwie mir einreden, ich möchte normal funktionieren. Und also ab und zu Oropax nehme ich mit, aber ich versuche dann wirklich in diesen Situationen, dann vergesse ich das und versuche klarzukommen. Was mir ganz gut hilft, ist, wenn ich vor allem in so Gefühlschaos-Momenten stehe, entweder eine Freundin anzurufen oder halt meinen Partner direkt um mich herum zu haben, dann hilft tatsächlich so, muss man sagen, Körperkontakt, so ein festes Drücken einfach. So dieser Druck, mein Körper wird jetzt gehalten, hilft schon, die Panik runterzumindern und hilft mir mal kurz ein bisschen abzuschalten. Und
was hilft dir, wenn du vielleicht alleine bist, wenn du jetzt nicht jemanden um dich herum hast, der dich dann in dem Moment fest umarmen kann?
Ein Hund. Ich habe zum Glück auch einen Hund.
Ja.
Der hilft ganz gut. Und ansonsten rufe ich eine Freundin tatsächlich an, wenn es schlimm wird. Ich versuche mich dann erstmal mit was Gutem abzulenken, gerade. Oder ich muss mich dann zwingen, die Situation zu verlassen.
Okay.
Also das ist auch ganz schwer. Es hat echt lange gedauert und fällt auch heute noch manchmal schwer, herauszufinden, an welchem Moment muss ich jetzt die Situation wirklich mal verlassen, weil sonst gerade ich in diesen Strudel der Überreizung, wo ich ja sowieso schon drin stecke. Und meistens ist es dann, wenn die Panik körperlich kommt und eine andere Person mir das schon körperlich ansieht, ist der Krieg schon am Toben innerlich bei mir vorher. Der fängt leise an, sodass das niemand mitkriegt. Meine Brust verkrampft sich. Ich sitze da und denke so, okay, ich werde innerlich unruhig. Ich versuche dann irgendwie so stimmigen Bewegungen zu machen, mir irgendwie, keine Ahnung, Rockzipfel zu schnappen oder irgendwas anzufassen. Also da tatsächlich irgendwie was mit spüren. Mhm. Habe ich auch bei meiner Therapeutin gelernt. Früher hatten wir so ein kleines Karteikärtchensystem mit zum Beispiel, ich fühle, ich sehe, ich schmecke, ich höre und dass ich diese Reize immer wieder einzeln abrufe. Und zum Beispiel spüre meine Zehen.
Damit du dich dann darauf genau konzentrieren kannst.
Genau, und dann einfach meine Reize nacheinander abrufe und somit ordne. Ja. Und das hilft tatsächlich auch. Oder wenn man unterwegs ist, tatsächlich mal beim Straßenverkehr ein Lutschbonbon mit Minzegeschmack oder so. Das hat auch tatsächlich eine Zeit lang geholfen, bis ich mich dann zum Beispiel jetzt in Aachen, wo ich herkomme, dann auch einfach dran gewöhnt habe, dass der Verkehr so ist. Ja. Aber wenn du irgendwo in einer neuen Stadt bist und jetzt zum Beispiel London, das war schon eine Nummer.
Das heißt, irgendwie einen anderen Reiz schaffen in dem Moment, um das Muster dann zu
unterbrechen. Genau, du musst einfach aus diesem Moment raustreten. Ja. Und du brauchst dann aber echt viel Kraft. Und heutzutage ist es immer noch so, obwohl ich so gut schon mit meinem Autismus zurechtkomme und auch mich gut artikulieren kann, ist es trotz alledem, der Stress ist etwas Normales geworden. Mhm. Ich denke, ich bin eine Person, die ein sehr hohes Stresslevel hat. Nur ich denke, dass ich mich schon sehr stark an meinem Stress gewöhnt habe und deswegen denke, ach, das ist... Es ist halt so.
Du hast ja für dich jetzt auch schon viele Möglichkeiten gefunden, wie du damit umgehst. Aber vielleicht, welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn für Erwachsene mit Autismus-Spektrum?
Genau, letztlich ist die Therapie der Wahl, da wirklich Verhaltenstherapie, ne, eine autismus-spezifische Verhaltenstherapie durchzuführen. Und da muss man halt wirklich ganz individuell gucken, was wirklich hilft, ne, gerade in Stresssituationen. Also das, was du beschrieben hast mit Hören und Sehen und so weiter, ne, ist ja so ein bisschen das Prinzip der Achtsamkeitsübungen, ne, dass man irgendwie lernt und trainiert, wieder in den Moment reinzukommen, ne, und aufzuhören zu grübeln, Grübelgedanken irgendwie versuchen so vorbeiziehen zu lassen, sondern sich zum Beispiel wirklich zu konzentrieren bei dem Glas jetzt, was sehe ich da genau? Ja. Ne? Dass man sich das in Gedanken sozusagen beschreibt. Das ist eine Methode, die einigen Menschen wirklich hilft. Ne? Und dann gibt es aber auch verschiedene andere, was Vero schon gesagt hat, Stimming. Ne? Das ist so Selbststimulation, die verschiedenster Natur sein kann. Das kann, manch einem hilft es irgendwie vor sich hinzusummen, hinzubrummen. Manch einem hilft irgendwie vielleicht mit so Fidget-Toys sich abzulenken sozusagen. Also da gibt es wirklich verschiedenste Strategien, wo man wirklich mit jeder Person gucken muss, was ist für diese Person hilfreich und was reduziert wirklich das Stresslevel.
Ja. Vero, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es im Berufsleben auch gar nicht so einfach ist. Was braucht es denn für dich, dass du dich wirklich wohlfühlst und auch vor allem sicher fühlst?
Klare Kommunikation auf jeden Fall, generell auch nicht nur im Berufsleben, eigentlich auch im Alltag. Ich mag das, wenn man ganz klar mit mir kommuniziert und auch, dass man klare Strukturen hat, dass ich mich auf etwas verlassen kann, an etwas herantasten kann, wo ich sage, okay, das ist jetzt sicher, so kann ich damit arbeiten. Und ich baue mir ja dann auch eine Struktur auf bei der Arbeit und ja, einfach weiß, Sicherheit und Zeitmanagement ist da, dass ich genug Zeit habe, mich vorzubereiten, weil da möchte ich ja das besonders haben. Im normalen Fall gehe ich ja sehr spontan an Dinge dran, aber das sind Dinge, die ich
planen muss. Also eigentlich so ein bisschen eher gegensätzlich dann, ne? Ja. Privat und beruflich, aber es ist ja schön, dass es dir dann auch so hilft.
Ja.
Mandy, was müsste sich denn ändern, damit gerade vielleicht auch autistische Frauen viel früher erkannt werden?
Ich glaube, es müsste einfach noch viel mehr Aufklärung betrieben werden, ne? Dass man wirklich irgendwie vermittelt, was bedeutet Autismus überhaupt, ne? Weil viele Menschen, wenn sie an Autismus denken, haben halt so Mythen im Kopf, ne? Wo du vorhin auch gesagt hast, Menschen mit dem Autismus wollen immer alleine sein, ne? Das heißt, die meisten Menschen haben halt ein ganz bestimmtes Bild davon im Kopf, vielleicht auch noch ältere Generation Rainman, ne? Der irgendwie Telefonbücher auswendig lernt. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, viel mehr zu verdeutlichen, aufzuklären, was Autismus eigentlich bedeutet, wie Menschen im Autismus-Spektrum funktionieren, wie sie wahrnehmen, wie sie denken. Ich glaube, das ist der Schlüssel dazu.
Ja, finde ich von dir ein super schönes Schlusswort. Aber vielleicht ja. In deine Richtung nochmal, was wünschst du dir denn von anderen Menschen im Umgang mit Autistinnen und Autisten?
Generell wünsche ich mir, also das geht jetzt nicht nur für Umgang mit Autisten oder Autistinnen, sondern generell sollten wir weltoffener sein, uns trauen, unsere Bubble, unsere Komfortzone zu verlassen, auch für andere Menschen, um deren Sichtweise zu sehen. Denn wenn wir anfangen, deren Sichtweise versuchen zu sehen, dann sehen wir uns auch besser. Also es hat auch immer was wieder zurückzuführen. Vor allem, wenn Leute Selbstwertprobleme haben oder sich nicht selber richtig kennen, hilft das, sich besser kennenzulernen, indem man sich mit anderen auch auseinandersetzt. Und als Schlusswort könnte ich, glaube ich, auch noch sagen, dass man sich eine gute Anekdote, wie man sich noch Autismus vorstellen könnte. Jeder hat einen Werkzeugkasten, wenn er auf die Welt kommt. Mhm. Und manche haben so, und jeder hat unterschiedliche Werkzeuge drin. Der ist nicht komplett gefüllt, ne? Der füllt sich im Laufe des Lebens. Aber viele haben zum Beispiel so einen Hammer, so ein oder einen Schraubendreher drin. Und ich hatte zum Beispiel irgendwie so eine ganz spezielle Bohrsäge, aber mir fehlt der Hammer und den und diesen Schlitzschraubendreher. Aber dafür habe ich eine ganz spezielle Bohrsäge. Aber im Laufe meines Lebens werde ich irgendwann mir mit dieser Bohrsäge auch einen Hammer herstellen können und auch einen Schlitzschraubendreher. Und die werden sich bestimmt auch diese Bohrsäge herstellen können. Aber man muss kreativ werden.
Ja.
Und es ist aber nicht unmöglich. Und das ist ganz wichtig, dass auch, wenn du betroffen bist, wenn du es hast, ist es nicht unmöglich, dass du das besser in den Griff hinbekommst und auch ein erfülltes, glückliches Leben führen kannst.
Ich finde, das hast du super schön zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser sagen können. Vielen, vielen Dank für deine tollen Worte. Ich glaube, wir könnten ganz vielen Menschen da draußen, die vielleicht betroffen sind oder das jetzt gerade hören oder jemanden kennen, Mut machen. Du bist so eine tolle Frau. Bitte bleib unbedingt, wie du bist. Herzlichen Dank. Und auch an dich, Mandy, lieben Dank für die ganzen super interessanten Einblicke rund um das Thema. Ich konnte sehr viel lernen und ich glaube, ganz viele da draußen auch.
Sehr gerne.
Danke auch, dass wir hier sein durften.
Sehr gerne. Solltest du dich jetzt hier in vielen Punkten wiederfinden oder wenn du das Gefühl hast, dass dich bestimmte Situationen im Alltag stark belasten, dann solltest du damit nicht alleine bleiben. Wende dich am besten an eine Ärztin oder einen Arzt deines Vertrauens oder an eine Fachberatungsstelle für Autismus in deiner Nähe. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Versicherte der Pronova BKK können Kompass jederzeit kostenlos nutzen. Weitere Infos findest du in den Shownotes. Das war Jetzt mal ehrlich, der Retalk-Vodcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.